Nachdenklich seufzend wendete er sich ab und blickte die steile, sich zum Himmel auftürmende Felswand hoch. Weit oben schimmerten im Sonnenlicht weiß und rot die Wände der Einsiedelei weit abseits. Vor langer, langer Zeit hatten einmal ein Einsiedler und sein Helfer ein ganzes Jahr lang hart gearbeitet, um mit den rundum verstreuten Steinen eine Einsiedelei zu bauen. Sie loteten die Stelle aus an zementierten Stein für Stein und bauten einen Innenraum, sodass niemand Licht in den Innenraum dringen konnte. Ein ganzes Jahr lang arbeiteten sie, bis sie mit der grundlegenden Struktur zufrieden waren. Dann folgte das Herstellen der Kalkdünche von den örtlichen Steinen und das Aufträgende über dem 6000 Meter hohen Abgrund standen, und verzierten sie so, dass es ein dauerhaftes Monument für die Frömmigkeit eines Mannes gäbe. Und zu keiner Zeit wechselten der Einsiedler und sein Helfer je ein Wort miteinander. Dann kam der Tag, als die neue Einsiedelei fertig und eingeweiht war. Der Einsiedler stand da und blickte zum letzten Mal über die Ebene von Lasse und auf die Welt der Menschen. Er wendete sich langsam ab, um sich in die Einsiedelei zu begeben, und fiel tot zu Füßen seines Helfers. Über die Jahre lebten dort noch andere im Innenraum eingemauerte Einsiedler. Sie starben dort und wurden aus der Steinzelle wieder herausgeholt und den immer bereiten Geiern gefüttert. Und nun war dort wieder einer gestorben. An Durst und hilflos. Denn ohne Helfer gab es keine Hoffnung, keinen Weg, um an das lebensspendende Wasser heranzukommen. Er konnte nichts anderes tun als sich hinlegen und sterben. Der junge Mönch wendete seinen Blick von der Klause ab und folgte der Schneise des Steinschlags den Berg hinunter. Helle Streifen zeigten sich am Berghang. Eine Narbe hatte sich direkt durch die Flechten und das kurze Buschwerk in den Felsen geschlagen. Und unten, wo die Bergflanke auf den Boden traf, lag der frische Gesteinshaufen, und darunter ein Körper. Nachdenklich betrat der junge Mann die Höhle. Er hob die Kanne auf und schlenderte zum See, um frisches Wasser zu holen. Mit der frisch geschrubbten und mit Wasser gefüllten Kanne, machte er sich an eine weitere Aufgabe. Er spähte rundherum und runzelte nachdenklich die Stirne. Denn weit und breit gab es keine gefallenen Äste mehr und auch keine leicht zu erreichende Zweige. Er würde viel weiter gehen müssen, um Heizmaterial zu suchen. Er machte sich auf zu einem niederen Wald zu zollen. Der alte Einsiedler mit seiner langjährigen Übung hielt seine Schale auch in beiden Händen, jedoch so, dass von jeder Hand je ein Finger den Rand überlappte. Denn sollte die Gefahr des Überlaufens bestehen, dann konnte er mit dem Finger die Kante befühlen und wenn der Finger nass würde, war er gewarnt. Nun saß er zufrieden da und wusste, den heißen Tee zu schätzen, nachdem er Jahrzehnte mit ausschließlich kaltem Wasser ausgekommen war. Es ist merkwürdig, sagte er, dass ich mich nach mehr als 60 Jahren völliger Enthaltsamkeit nun nach heißem Tee sehne. Ich sehne mich außerdem nach der warmen, erquickenden Glut, die mir durch das Feuer gebracht wird. Hast du bemerkt, wie es die Luft in unserer Hölle wärmt? Der junge Mönch betrachtete ihn mitleidig. Solch kleine Wünsche, so wenig Komfort. Gehen Sie nie hinaus, Ehrwürden? Fragte er. Nein, nie, erwiderte der Einsiedler. Hier kenne ich jeden Stein. Hier macht mir der Verlust des Sehens keine große Mühe. Mich jedoch hinauszuwagen, wo es Felsblöcke und Abgründe gibt, das ist wieder eine andere Sache. Ich könnte über das Ufer hinaustreten und in den See fallen. Ich könnte diese Hölle verlassen und nicht wieder zurückzufinden. Ehrwürden, fragte der junge Mönch schüchtern, wie sind Sie denn zu dieser abgelegenen und unzugänglichen Höhle gekommen, haben Sie sie per Zufall entdeckt? Nein, das habe ich nicht, antwortete der alte Mann. Als die Männer, die von einer anderen Welt kamen, mit mir fertig waren, brachten sie mich hierher. Sie fertigten diese Höhle speziell für mich an. Er setzte sich mit einem zufriedenen Lächeln zurück, wohl wissend, was das für eine Wirkung bei seinem Zuhörer haben würde. Der junge Mönch kam vor Erstaunen ins Wanken und kippte beinahe rückwärts. Für Sie gemacht? Stotterte er, wie konnten Sie denn so ein Loch wie dieses in den Berg schlagen? Der alte Mann lächelte verschmitzt. Zwei Männer brachten mich auf einer fliegenden Plattform, die wie ein Vogel durch die Luft flog, hierher, sagte er. Sie war tonlos, noch tonloser als die Vögel, weil die kreischen und weil ich ihre Flügelschläge hören kann und ihre Federn, wenn der Wind durch sie hindurch bläst. Doch dieses Ding, auf dem ich kam, war so lautlos wie ein Schatten. Mühelos hob es ab. Weder die Zugluft noch die Geschwindigkeit waren zu spüren. Die zwei Männer landeten dann hier. Aber warum gerade hier, Ehrwürden? Erkundigte sich der junge Mönch. Warum? Erwiderte der alte Mann. Warum? Nun, denk an die Vorteile. Die Höhle liegt nur gerade ein paar hundert Meter von der Handelsroute entfernt. So kommen die Händler für Ratschläge oder Segnungen zu mir und sie bezahlen dafür in Form von Gerste. Sie ist auch in der Nähe des Pfads, der zu den zwei kleinen Lamaklöstern und zu den sieben Ansiedeleien führt. Ich brauche hier nicht zu hungern. Ich erhalte Neuigkeiten und es suchen mich Lamas auf, die meine, und auch deine Mission kennen. Aber, Ehrenwerter, fuhr der junge Mönch unbeirrt fort, das hat doch sicher ein schreckliches Aufsehen gegeben, als die, die vorübergingen, hier eine Höhle vorfanden, wo vorher keine gewesen war? Junger Mann, gluckste der Einsiedler, du bist hier herumgegangen und hast du zwischen hier und dem See irgendwelche Höhlen bemerkt? Nein? Es gibt nicht weniger als 9. Dich haben Höhlen nicht interessiert und du hast sie deshalb nicht bemerkt. Doch wie konnte diese Höhle von nur 2 Männern gemacht werden, das musste ja Monate gedauert haben. Der junge Mönch war verwirrt. Durch Zauber, was sie Atomwissenschaft nannten, antwortete der alte Einsiedler geduldig. Ein Mann saß auf der fliegenden Plattform und hielt Ausschau im Falle von Zuschauern. Der andere hielt ein kleines Gerät in der Hand, das wie hungrige Teufel dröhnte und, so wurde mir gesagt, den ganzen Felsen verdammt für uns diesen als 2 Kammern hinterließe. In meiner inneren Kammer befindet sich ein sehr kleines Rinnsal, das mir 2-mal täglich meine Schale mit Wasser füllt. Genug für meine Bedürfnisse. Und es wurde deshalb eingerichtet, weil ich nicht zum See gehen konnte, um Wasser zu holen. Wenn ich keine Gäste habe, das von Zeit zu Zeit vorkommt, dann esse ich die Flechten, die in der inneren Höhle wachsen. Sie schmecken nicht sehr gut, jedoch sie erhalten das Leben, bis ich wieder Gäste habe. Der junge Mönch erhob sich und ging zu der am Tageslicht nächstgelegenen Höhlenwand. Ja, die Felswände sahen wirklich eigenartig aus, ähnlich den Tunnels erloschener Vulkane, die er im Gangdang-Hochland gesehen hatte. Der Fels sah aus, als wäre er geschmolzen, abgetropft und dann abgekühlt in eine glasharte Oberfläche ohne Unebenheiten und vorstehenden Teile. Die Oberfläche schien durchsichtig und durch ihre Klarheit hindurch konnte man die Riefen des natürlichen Felsens sehen mit da und dort einer leuchtenden Goldader. An einer Stelle sah er, dass das Gold geschmolzen war und begonnen hatte, wie ein dicker Sirup die Wand herunterzulaufen. Dann kühlte es ab und wurde vom Glas überzogen, das sich geformt hatte, als die Siliziumdioxidschicht während der Kühlung aufgehört hatte, sich zu kristallisieren. So kam die Hölle zu ihren natürlichen Glaswänden. Doch da waren noch die Haushaltspflichten, die erledigt werden mussten. Es gab nicht nur Zeit zum Reden. Der Boden musste gereinigt werden, Wasser geholt und das Feuerholz in passable Stücke zerkleinert werden. Der junge Mönch griff nach dem Zweigbesen und machte sich ohne große Begeisterung an die Arbeit. Hausarbeit war etwas schrecklich Langweiliges. Sorgfältig wischte er über seinen Schlafplatz und dann dem Eingang zu. Sein Zweigbesen erfasste eine kleine Erhöhung am Boden. Er entfernte sie und da lag freigelegt ein braunrüner Gegenstand. Ärgerlich bückte er sich, um den störenden Stein zu beseitigen, und doch verwundert, wie der dorthin kam. Er griff danach und sprang mit einem Aufschrei zurück. Das war gar kein Stein, das war, was? Vorsichtig beäugte er das Ding und stieß mit einem Stock danach. Es drehte sich klimpernd um. Er hob es auf und eilte damit zum alten Einsiedler. Ehrenwerter, rief er, ich habe dort, wo der Sträfling lag, einen merkwürdigen Gegenstand gefunden. Der alte Mann stolperte aus seiner inneren Kammer. Beschreibe ihn mir, kommandierte er. Nun, sagte der junge Mönch, es scheint ein Beutel zu sein, so groß wie meine beiden Fäuste. Er besteht aus Leder oder irgendeiner Art Tierhaut. Er fummelte daran herum. Rund um den Hals des Beutels ist eine Schnur gewickelt. Ich werde einen scharfen Stein holen. Er eilte aus der Hölle und suchte nach einem scharfkantigen Stein. Zurückgekehrt, sägte er an dem Ding herum. Sehr zäh, kommentierte er. Das Ding ist vor Feuchtigkeit ganz schleimig sowie von Schimmelpilz befallen. Immer noch nicht. Ah. Jetzt hab ich es aufgeschnitten. Sorgfältig öffnete er den Beutel und ließ den Inhalt in den Schoß seiner Robe fallen. Goldmünzen, sagte er, ich habe noch nie vorher Geld gesehen, nur Bilder davon. Glänzende Stücke aus buntem Glas. Ich frage mich, für was die wohl sind? Und hier sind noch 5 goldene Ringe, in denen ein Stück Glas steckt. Lass sie mich befühlen, befahl der Einsiedler. Der junge Mönch hob seine Robe hoch und führte seines Superiors Hand zu dem kleinen Haufen. Diamanten, sagte der Einsiedler. Rubine, ich kann sie an ihren Schwingungen erkennen, und, der alte Mann schwieg, während er die Steine, die Ringe und die Münzen langsam abtastete. Schließlich atmete er tief durch und sagte, unser Sträfling muss diese Dinge gestohlen haben. Ich fühle, dass es indische Münzen sind und ich fühle Böses in ihnen. Sie sind eine große Summe Geld wert. Er grübelte einen Augenblick schweigend vor sich hin, und dann sagte er abrupt, nimm sie und werfe sie so weit du kannst an der tiefsten Stelle in dem Sees. Sie werden uns Unglück bringen, wenn wir sie hier behalten. Es stecken Lust, Mord und Elend in ihnen. Nimm sie, schnell. Damit wendete er sich ab und schlich langsam in die innere Kammer zurück. Der junge Mönch steckte die Dinge wieder in den Lederbeutel zurück und ging damit aus der Hölle und zum See. Am Ufer leerte er sie auf einen flachen Stein aus und untersuchte sie neugierig. Dann nahm er eine Goldmünze zwischen die Finger und schleuderte sie kraftvoll hinaus, sodass sie von einer kleinen Welle zur anderen hüpfte, bis sie mit einem endgültigen Plumps im Wasser versank. Eine Münze nach der anderen folgte, dann die Ringe und dann die Steine, bis keine mehr da waren. Er wusch seine Hände und wendete sich um. Amüsiert schmunzelte er, als ein großer fischfressender Vogel mit dem leeren Beutel davonflog und ihm zwei andere Vögel in einer heißen Verfolgungsjagd hinterherjagten. Einen Vers vom Lied des Todes summend, machte sich der junge Mönch auf den Weg zurück zur Höhle und zu seiner Hausarbeit. Doch die Hausarbeit dauerte auch nicht ewig. Und es kam die Zeit, als der junge Mönch seinen abgenutzten Zweigbesen auf die Seite stellen und anerkennend auf den sauberen Sand am Boden, auf den Stapel Holz neben dem niederen Feuer und auf die Kanne voll bereitgestellten Wassers blicken konnte. Und er konnte sich als Zeichen, dass für heute die Hausarbeit erledigt war, die Hände reiben. Doch nun war es auch wieder Zeit, den jungen, wachsamen Erinnerungszellen Informationen zukommen zu lassen und sie zu speichern. Der alte Einsiedler kam schluffend aus der inneren Kammer. Und selbst für den unerfahrenen Blick des jungen Mönchs ließ der alte Mann sichtlich nach. Langsam machte es sich der Einsiedler am Boden bequem und ordnete seine Robe. Der jüngere Mann nahm die dargebotene Schale und füllte sie mit kaltem Wasser. Sorgfältig setzte er sie neben den Alten hin und führte seine Hand zum Rand, sodass er wusste, wo sie stand. Dann setzte auch er sich auf die Erde nieder und wartete, bis sein Senior zu sprechen begann. Eine geraume Zeit verging. Kein Laut war zu vernehmen, während der alte Mann das Ess und feinsäuberlich seine Gedanken ordnete. Dann, nach viel Räuspern und Hüsteln, begann er. Die Frau schlief, und ich schlief auch. Doch sehr lange schlief ich nicht, denn die Frau schnarchte schrecklich, und in meinem Kopf hämmerte es. Es fühlte sich an, als würde mein Hirn anschwellen und versuchten meine Schädeldecke aufzustoßen. Es folgte ein pochender Halsschlagader und ich glaubte am Rande eines Kollapses zu stehen. Das Schnarchtempo wechselte. Ein Füße scharen und mit einem gehörigen Aufschrei sprang die Frau abrupt auf und eilte an meine Seite. Klimpernde und klirrende Töne drangen an mein Ohr und der Rhythmus des Flüssigkeitsstroms zirkulierte anders durch mich hindurch. Einen oder zwei Augenblicke lang und das Pochen in meinem Kopf hörte auf. Der Druck im Hals nahm ab und die aufgesägten Knochenränder bebten und trommelten nicht mehr. Die Frau fuhr werkte und drückte Dinge herum, Glas klirrte gegen Glas und Metall gegen Metall. Und ich hörte es knacken, als sie sich buhte, um das hinuntergefallene Buch aufzuheben. Ein Möbelstück quietschte, während es dem Boden entlang an einen neuen Standort geschoben wurde. Dann ging sie zur Wand. Ich hörte das Gleiten und der schwache Klang, als sich die Türe hinter ihr wieder schloss, während ihre Schritte im Korridor verhallten. Ich lag da und dachte an all das, was mit mir geschehen war, nach. Ich war gezwungen da zu liegen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Zweifellos wurde an meinem Hirn etwas vorgenommen. Ich war wachsamer und konnte klarer denken. Vorher gab es nur viele verschwommene Gedanken, die ich irgendwo verborgen in den Hintergrund meines Geistes geschoben hatte, weil ich nicht in der Lage war, sie klar zu umschreiben. Nun waren alle Gedanken so klar wie das Wasser eines Bergbaches. Ich erinnerte mich an meine Geburt. Mein erster Anblick der Welt, in die ich damals hineinwurzelte. Das Gesicht meiner Mutter. Das verhutzelte Gesicht der alten Frau, die bei der Geburt half. Und später mein Vater, der mit mir, dem neugeborenen Baby, herumhantierte, so als hätte er Angst vor mir, das erste neugeborene Baby, das er je gesehen hatte. Ich erinnerte mich an seinen bestürzten Gesichtsausdruck und seine Besorgnis über den Anblick eines solch roten und schrumpeligen Gesichts. Dann tauchten Szenen der frühen Kindheit auf. Es war schon immer der Wunsch meiner Eltern gewesen, einen Sohn zu haben, der Priester würde, um der Familie Ehre zu bringen. Die Schule, eine ganze Schar von uns saß auf dem Boden und übte auf Schiefertafeln das Schreiben. Der Lehrmönch ging von einem zum anderen und lobte und tadelte, und zu mir sagte er, dass ich länger bleiben dürfe, weil ich gut vorankam, so dass ich mehr als meine Kameraden lernen könnte. Meine Erinnerung war vollständig. Ich konnte mit Leichtigkeit Bilder aus den Zeitschriften, die die indischen Händler mitgebracht hatten, zurückrufen, ja sogar Bilder, von denen ich nicht einmal mehr wusste, dass ich sie gesehen hatte. Jedoch die Erinnerung ist auch etwas sehr Zweischneidiges. Ich konnte auch jedes Detail der Folter durch die Hände des Chinesen zurückrufen. Ich war gesehen worden, wie ich Papiere aus dem Potala trug, und der Chinese hatte angenommen, es handle sich um Staatsgeheimnisse. So entführte er mich und folterte mich, um mich gefügig zu machen, damit ich sie ihm preisgab. Mich, einen einfachen Priester, dessen höchstes geheimes Wissen war, wie viel die Lamas aßen. Die Tür glitt mit einem metallischen Zischen auf. Ganz in Gedanken versunken hatte ich die sich mir nähernden Schritte auf dem Korridor nicht bemerkt. Eine Stimme fragte, wie geht es dir? Und ich stellte fest, dass mein Erbeuter neben mir stand. Und während er sprach, beschäftigte er sich mit den merkwürdigen Apparaten, an die ich angeschlossen war. Und wie geht es dir jetzt? Fragte er noch einmal. Ordentlich, erwiderte ich. Doch ich bin sehr unglücklich über all die sonderbaren Dinge, die mit mir geschehen sind. Ich fühle mich wie ein krankes Jack auf dem Marktplatz. Er lachte und ging auf die andere Seite des Raumes. Ich konnte das Rascheln von Papier hören, das unverkennbar Geräusche von Blättern waren, die umgewendet wurden. Herr, sagte ich, was ist ein Admiral? Ich bin in großer Verlegenheit. Und was ist ein Adjutant? Er legte ein schweres Buch nieder, oder zumindest klang es wie ein Buch, und kam zu mir herüber. Ja, erwiderte er, mit Mitleid in der Stimme, von deinem Standpunkt aus betrachtet, nehme ich an, dass wir dich nicht sehr gut behandelt haben. Er ging davon, und ich hörte, wie er einen dieser merkwürdigen Metallsesseln heranzog. Und als er sich niedersetzte, quietschte es beängstigend. Ein Admiral, sagte er nachdenklich, nun, das erfordert eine ziemliche Erklärung und eine, die du erst später erfahren wirst. Doch lasst uns deine derzeitigen Neugier stillen. Du befindest dich in einem Schiff, das durch den Weltraum reist, wir nennen ihn den Meeresraum, weil mit der Geschwindigkeit, mit der wir reisen, die dünn gesäte Materie im Weltraum so schnell zusammenstößt, dass es sich wie ein Meer von Wasser anfühlt. Kannst du mir folgen? Fragte er. Ich dachte darüber nach, und, ja, ich konnte dem folgen, indem ich an unseren Fluss des Glücks dachte und an die Boote aus Haut, die ihn überquerten. Ja, das kann ich, antwortete ich. Nun denn, fuhr er fort, unser Schiff ist eines aus einer Flotte. Dieses hier ist das Wichtigste von allen. Jedes Schiff, und auch dieses, hat einen Kapitän. Jedoch ein Admiral ist, lasst uns sagen, der Kapitän aller Kapitäne. Unsere Bezeichnung dafür ist, Admiral. Nun, außer unseren Weltraummatrosen befinden sich auch noch Soldaten an Bord, und üblicherweise gehört auch ein höherer Militäroffizier dazu, der dem Admiral als Assistent zur Seite steht. Wir nennen einen solchen Assistenten, Adjutant. Und, um es in deine eigenen Begriffe zu setzen, einem Abt steht ein Kaplan zur Seite, einer, der all die Hauptarbeit verrichtet, während er die großen Entscheidungen seinem Vorgesetzten überlässt. Das war klar genug für mich. Ich dachte gerade über die Sachen nach, als sich mein Erbeuter über mich beugte und flüsterte, und bitte bezeichne mich nicht immer als deinen Erbeuter. Ich bin der Oberarzt auf diesem Schiff. Und nochmals in deiner eigenen Ausdrucksweise, ich bin so etwas Ähnliches wie der Obermedizindamer von Kakpori. Nenne mich also Doktor und nicht Erbeuter. Es amüsierte mich wirklich, zu wissen, dass selbst so große Männer ihre Schwächen hatten. Ein Mann, der, so wie er unglücklich darüber war, dass ein ungebildeter Nichtswisser, wie er mich bezeichnete, ihn einen Erbeuter nannte. Ich beschloss, ihm seinen Willen zu lassen, und so erwiderte ich milde, ja, Herr Doktor. Meine Belohnung war die eines überaus befriedigenden Blicks und freundlichen Nickens. Eine Zeit lang war er eifrig an gewissen Instrumenten beschäftigt, die anscheinend mit meinem Kopf verbunden waren. Viele Einstellungen wurden getätigt. Der Flüssigkeitsstrom veränderte sich, und es geschahen sonst noch seltsame Dinge, die auf meinem Schädel ein Jucken hinterließen. Nach einer Weile sagte er, du wirst jetzt 3 Tage ruhen. In dieser Zeit werden die Knochen zusammengewachsen und die beschleunigte Heilung auf bestem Wege sein. Und dann, vorausgesetzt, es geht dir so gut, wie wir hoffen, werden wir dich zurück in den Ratssaal bringen und dir viele Dinge zeigen. Ich weiß nicht, ob der Admiral mit dir sprechen möchte, doch wenn er es tut, dann hab keine Angst. Sprich mit ihm, wie wenn du mit mir sprechen würdest. Als nachträglichen Gedanken fügte er jedoch noch bedauernd hinzu, oder vielleicht doch noch etwas höflicher. Dann klopfte er mir leicht auf die Schulter und verließ den Raum. Ich lag da, unbeweglich und dachte an meine Zukunft. Zukunft? Was gab es denn für einen blinden Mann schon für eine Zukunft? Was sollte ich tun, wenn ich diesen Ort jemals leben verlassen würde, oder möchte ich ihn überhaupt leben verlassen? Musste ich vielleicht für meinen Lebensunterhalt betteln, so wie die Bettler, die am Westend herumschwärmten? Die meisten waren sowieso Schwindler. Ich fragte mich, wo ich leben und woher ich Nahrung erhalten sollte. Unser Klima war hart und kein Ort für einen Mann, der kein Heim hatte und nirgends seinen Kopf ausruhen konnte. Ich machte mir Sorgen und war ob all der Ereignisse und Aufregung erschöpft und fiel in einen unregelmäßigen Schlaf. Von Zeit zu Zeit nahm ich das Gleiten der sich öffnenden Tür wahr und die Anwesenheit von Leuten, die vielleicht kamen, um zu sehen, ob ich noch am Leben war. Das Ticken und Klicken fiel immer häufiger aus, als dass es mich von der Schwelle des Schlafes hätte aufwecken können. Es gab keine Möglichkeit, den Zeitablauf abzuschätzen. Unter normalen Umständen benutzten wir den Herzschlag, um das Verstreichen der Minuten zu bestimmen, doch dies waren Stunden, Stunden, während derer ich nicht bei Bewusstsein war. Nach einer anscheinend langen Zeit, während der ich scheinbar zwischen der materiellen und spirituellen Welt schwebte, wurde ich abrupt und unsanft aus meinem Schlaf geweckt. Diese schrecklichen Frauen hatten sich wieder auf mich gestürzt wie die Geier auf einen Körper. Ihr kicherndes Geschnatter kränkte mich. Und noch mehr kränkte mich ihre unsüchtige Freiheit meinem wehrlosen Körper gegenüber. Ich konnte weder ihre Sprache sprechen, noch konnte ich mich rühren. Es war ein Rätsel für mich, dass Frauen, so wie diese, Mitglieder des sogenannten schwächeren Geschlechts, solch harte Hände und noch härtere Gefühle hatten. Ich war abgezehrt, schwach und in einer außerordentlich armseligen Kondition, doch diese Frauen drehten mich so gleichgültig herum, als wäre ich ein Gesteinsbrocken. Eine Lotion und eine faulriechende Salbe wurde auf meine schrumpfende Haut aufgetragen und eingerieben. Und aus meiner Nase und an anderen Stellen wurden Schläuche herausgezückt und genauso grob wieder ersetzt. Ich erschauerte im Geist, und fragte mich erneut, was mich für ein teuflischer Schicksalsschlag getroffen hatte, dass ich solche Demütigungen ertragen musste. Mit dem Weggang der widerwärtigen Frauen kehrte wieder Friede ein, jedoch nicht für sehr lange. Denn die Tür glitt wieder auf und mein Erbeuter, nein, ich muss daran denken und, Doktor sagen, kam herein, und die Tür schloss sich hinter ihm. Guten Morgen, wie ich sehe, bist du wach, sagte er freundlich. Ja, Herr Doktor, erwiderte ich ein wenig mürrisch, man kann ja unmöglich schlafen, wenn sich diese schnatternden Frauen wie Quälgeister auf mich stürzen. Das schien ihn sehr zu belustigen. Inzwischen, vermutlich weil er begann, mich besser zu verstehen, behandelte er mich menschlicher, obwohl, eher wie einen dummen Menschen, wir brauchen diese Schwestern, sagte er, so dass für dich gesorgt wird, du sauber gehalten wirst und gut riechst. Du wurdest gepudert, parfümiert und für einen weiteren Tag Ruhe vorbereitet. Ruhe. Ruhe. Ich wollte keine Ruhe. Ich wollte raus hier. Doch wohin sollte ich gehen? Und während der Doktor da stand und den operierten Schädel untersuchte, dachte ich erneut an all das, was er mir gesagt hatte. Wann war das? Gestern? Oder vorgestern? Ich wusste es nicht. Doch ich wusste, dass mir eine Sache sehr zu schaffen machte. Herr Doktor, sagte ich, Sie sagten mir, dass ich mich in einem Raumschiff befinde. Verstehe ich das richtig? Ja, natürlich, das ist richtig, erwiderte er. Du befindest dich an Bord des Flaggschiffes dieser Aufsichtsflotte. Zurzeit rasten wir auf einem Begleiter im Hochland von Tibet. Warum? Herr, antwortete ich, als ich in der Höhle vor all den erstaunlichen Leuten war, sah ich, dass wir uns in einer riesigen Felsenhöhle befanden. Doch wie kann sich eine Felsenhöhle auf diesem Schiff befinden? Er lachte, als hätte ich den größten Scherz gemacht. Und als er sich wieder erholt hatte, sagte er inmitten von Glucksen, du bist aufmerksam, sehr aufmerksam. Und du hast recht. Dieses felsige Plateau, auf dem sich dieses Schiff befindet, war einst ein Vulkan. Es gibt tiefe Gänge und riesige Räume, durch die vor vielen, vielen Jahrhunderten geschmolzene Lava floss und hinausgeschleudert wurde. Wir benutzen diese Gänge und haben den Rauminhalt der Räume für unsere eigenen Zwecke vergrößert. Diese Stelle benutzen wir des Öfteren, und von Zeit zu Zeit benutzen sie auch andere Schiffe. Du wurdest also von diesem Schiff in eine Felsenhöhle gebracht. Von dem Schiff in eine Felsenhöhle gebracht. Das erklärt den seltsamen Eindruck, den ich erhielt, als ich den Metallkorridor verließ und in die Felsenhöhle kam. Herr Doktor, rief ich aus, auch mir sind Tunnels und Felsenhöhlen bekannt. Im Potalaberg befindet sich eine große versteckte Höhle, in der auch ein See ist. Ja, bemerkte er, unsere physikalischen Fotografien haben sie uns gezeigt. Wir haben allerdings nicht gewusst, dass ihr Tibeter sie auch entdeckt habt. Er fuhr mit seinem Herumfingern fort und dabei spürte ich eindeutig, dass er an der Flüssigkeit, die durch Schläuche uns durch meinen Körper kursierte, etwas veränderte. Ich nahm eine Veränderung meiner Körpertemperatur wahr und ohne mein bewusstes Wollen wurde auch meine Atmung langsamer und tiefer. Ich wurde wie eine Marionette auf dem Marktplatz manipuliert, Herr Doktor, bemerkte ich eifrig. Ihre Raumschiffe sind uns bekannt, wir nennen sie die Himmelswagen der Götter. Aber warum nehmen Sie denn keinen Kontakt mit unseren Staatsoberhäuptern auf? Und warum geben Sie Ihr Vorhandensein nicht offen zu? Und warum müssen Sie ausgerechnet einen solchen wie mich heimlich entführen? Es folgte ein schweres Einatmen und eine Pause, bevor er schließlich antwortete, nun, ich wollte sagen, stammelte er, wenn ich dir den Grund sage, wird dir höchstens eine sarkastische Bemerkung dazu einfallen, die für uns beiden nicht gut ist. Nein, Herr Doktor, erwiderte ich. Ich bin genauso ihr Gefangener, wie ich der Gefangene der Chinesen war. Ich kann es mir nicht leisten, sie herauszufordern. Ich versuche nur in meiner unzivilisierten Art, die Dinge zu verstehen, was vermutlich auch ihr Wunsch ist. Er schlurfte herum und musste sich offenbar entscheiden, was wohl das Beste wäre. Und nachdem er eine Entscheidung getroffen hatte, sagt er, wir sind die Gärtner der Erde, und natürlich auch von vielen anderen bewohnten Welten. Ein Gärtner diskutiert auch nicht mit seinen Blumen über seine Identität oder seine Pläne, oder, um die Sache noch etwas besser hervorzuheben, wenn ein Jagdhirte ein Jagd findet, das intelligenter scheint als der Durchschnitt, dann geht der Hirte auch nicht zu ihm hin und fordert, bring mich zu deinem Präsident, noch würde der Jagdhirte mit dem intelligenten Jagddinger diskutieren, die zweifellos über dem Verstand des Jags liegen. Es ist nicht unsere Politik, sich mit den Einheimischen irgendeiner der Welten, die wir beaufsichtigen, zu verbrüdern. Wir haben das vor Äonen einmal getan und es hat allen nur Unheil gebracht und in deiner eigenen Welt zu fantastischen Legenden geführt. Ich rümpfte die Nase vor Ärger und Verachtung, zuerst sagen sie, dass ich ein unzivilisierter Nichtswisser bin, und nun vergleichen sie mich mit einem Jag, protestierte ich, aber, wenn ich schon so niedrig bin, warum halten sie mich dann hier gefangen? Seine Antwort war scharf, weil wir von dir Gebrauch machen wollen, weil du ein fantastisches Erinnerungsvermögen hast, das wir noch verstärken werden und weil du lediglich eine Quelle von Wissen für jemand sein wirst, der fast am Ende deines Lebens zu dir kommen wird. Und nun schlafe. Ich hörte oder nahm ein Klicken wahr, und dann überfiel mich eine sanfte schwarze Welle von Bewusstlosigkeit. Kapitel 6. Die endlosen Stunden schleppten sich eintönig dahin. Ich lag in einer Benommenheit, in einer Betäubung, in der es keine Realität gab und in der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in eines zerflossen. Mein vergangenes Leben, mein hilfloser Zustand, in dem ich mich weder bewegen noch sehen konnte. Meine schreckliche Angst vor der Zukunft, nachdem ich von hier weggehe, wenn ich das je tue. Und von Zeit zu Zeit kamen Frauen und veranstalteten erstaunliche Dinge mit mir. Meine Glieder wurden gedreht und gebogen. Sie kreisten mit meinem Kopf und alle meine Anatomieteile wurden gedrückt, geklemmt und mit den Fäusten bearbeitet und geknetet. Von Zeit zu Zeit kam eine Gruppe von Männern herein, die um mich herum standen, während sie über mich sprachen. Ich konnte sie natürlich nicht verstehen, aber ich begriff trotzdem, was vorging. Dann stachen sie mich auch noch. Ich versagte ihnen jedoch die Freude, mich der scharfen Stiche wegen, zucken zu sehen. Ich schwebte und schwebte. Es kam jedoch auch die Zeit, in der ich etwas munterer wurde. Ich hatte gedöst und war teilnahmslos, so wie viele unbekannte Stunden davor. Und obwohl mir das Öffnen der Schiebetüre zu diesem Raum bewusst war, wurde ich davon nicht gestört. Ich war entrückt, ich fühlte mich, als wäre ich in eine Schicht weicher Wolle gebetet. Es kümmerte mich überhaupt nicht, was mit irgendjemandem geschah, nicht einmal mit mir selbst. Plötzlich spürte ich rund um meinen Schädel eine Reihe von scharf zerrenden Schmerzen. Ich wurde gekniffen und gestochen, und eine Stimme sagte in meiner eigenen Sprache, oh gut, lass ihn wieder aufwachen. Ein gedämpftes Surren, das mir erst dann bewusst wurde, als es mit einem schwachen Klick beendet wurde und aufhörte. Unvermittelt fühlte ich mich munter und lebendig und versuchte mich aufzusetzen. Und einmal mehr war ich frustriert. Nicht einmal mit größter Mühe erzielte ich eine Bewegung in meinen Gliedern, er ist wieder bei uns, sagte eine Stimme, hey, kannst du uns hören? Fragte jemand anderes, ja, das kann ich, erwiderte ich, doch wie kommt es, dass sie tibetanisch sprechen? Ich dachte, dass nur der Herr Doktor so mit mir sprechen kann? Ich vernahm ein unterdrücktes Lachen, du benutzt unsere Sprache, war die Antwort, du wirst jetzt alles, was gesagt wird, verstehen. Eine andere Stimme unterbrach so nebenbei, und wie nennt ihr ihn? Einer, den ich als den Doktor erkannte, antwortete, wie wir ihn nennen? Oh, wir haben keinen Namen für ihn. Ich sage nur, du, der Admiral verlangt aber, dass er einen Namen hat, erklärte ein anderer, entschließt euch, wie er angeredet werden soll. Eine sehr lebhafte Diskussion entbrannte, während da viele Namen vorgeschlagen wurden. Einige davon waren sehr beleidigend und zeigten, dass ich für diese Männer einen geringeren Status einnahm als wie einem Jagdgewehrten oder den Geiern, die sich von den Toten ernährten. Schließlich, als die Bemerkungen zu lasterhaft wurden, sagte der Doktor, lasst uns dies beenden, der Mann ist ein Mönch. Also lasst ihn uns als das bezeichnen und nennen wir ihn, Mönch. Einen Augenblick war alles ruhig, und dann folgte ein spontaner mit den Händen veranstalteter Lärm, den ich richtigerweise als Applaus deutete. Sehr gut, sagte eine Stimme, die ich vorher noch nicht gehört hatte, einstimmig angenommen. Von nun an wird er den Zunamen Mönch tragen. Lasst uns das so niederlegen. Eine unzusammenhängende Diskussion folgte, die für mich nicht von Interesse war, da es schien, dass diese Männer die Tugenden und den Mangel an Tugend der verschiedenen Frauen diskutierten und das Abschätzen des Leichtigkeitsgrades, mit welchem sie sie haben konnten.